vom Mund zum Ohr auf den Strahlen der elektrischen Kraft.
Es ist auch eine Antwort auf die Sandkastenspiele eines apokalyptischen Reiters, der mit einigen anderen ARD-Anstalten am liebsten das ganze öffentlich-rechtliche System reformieren will. Riders on the storm.
SFB-Intendant Günther von Lojewski 1997 über den Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks Udo Reiter und dessen ARD-Reformpläne. Die SFB-Antwort darauf hieß Fusion dreier Radioprogramme gemeinsam mit dem OAB und Norddeutschen Rundfunk. MDR-Intendant Udo Reiter ist der dienstälteste ARD-Intendant mit fast 20 Jahren Amtszeit und hat nicht nur Kritik einstecken müssen. Seit 14 Jahren ist der MDR an der Akzeptanzspitze der dritten Programme und jeder zweite im MDR-Sendegebiet schaltet den MDR Hörfunk ein. Doch am Donnerstag kündigte Udo Reiter 4 Jahre vor der Zeit den Rückzug an.
Ich bin einfach nach längerem Nachdenken zu der Überzeugung gekommen, dass 20 Jahre genug sind. Insofern ist das Jubiläum, das uns jetzt ins Haus steht, ein passender Anlass, den Abschied zu verkünden.
Mehr von Udo Reiter gleich in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 28. Mai 2011, die heute auch kommt aus Hamburg von der Netzwerk-Recherche-Konferenz Reloaded.
Naja, Udo Reiter hat ja wirklich den MDR von Beginn an aufgebaut. Das ist eine große Leistung, die wird auch immer mit ihm verbunden bleiben. Ich konnte das ja aus nächster Nähe beim Schwestersender ORB, den es damals gab, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, beobachten. Und ich sage mal, ich habe es selbst dort auch erlebt. Das ist schon auch eine besondere Leistung, die kann ihm keiner nehmen. Und der MDR ist heute ein starkes ARD-Mitglied, geachtet in der Gemeinschaft, bringt viele, viele gute Programme. Und insbesondere in seinem Sendegebiet wird er von den Menschen sehr, sehr gut angenommen. Das ist eine große Leistung.
Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor, und seit fast 20 Jahren an der Seite von Udo Reiter, der Fernsehchefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, Wolfgang kennte mich.
Ja, es ist so ein Jahr, wo wir alle nach 20 Jahren letztendlich dann auch auf die Leistung zurückblicken können. Und der Intendant vorneweg, der war als erster dann auch da 1991. Ich glaube, dass das auch mit Ihnen wahrscheinlich bewegt hat, nach 20 Jahren zu sagen, okay, das kann sich sehen lassen. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender in einer Gegend Deutschlands, die über viele, viele Jahrzehnte, ja nicht nur zur DDR-Zeit, kein freies Medium gekannt hat, schon gar kein elektronisches. Und es war eben sehr wichtig, hier einen funktionierenden, erfolgreichen Sender aufzubauen. Und das war seine große Leistung gegen alle Probleme, Widerstände, auch inneren Widersprüche manchmal, die man lösen musste. Und das hat er mit seiner sehr diplomatischen, aber immer auch sehr engagierten Art und Weise hervorragend gelöst.
Schon als sie 1993 und 94 ARD-Sprecherin war, kannte sie ihn aus nächster Nähe. Seit 2003 ist sie RBB-Intendantin, Dagmar Reim.
Udo Reiter ist Gründungsintendant des MDR. Nach 20 Jahren hinterlässt er Eindrucksvolles. Das mit weitem Abstand erfolgreichste dritte Programm, hohe Kompetenz und Zustimmung für Serien und Unterhaltung im ersten. Wer auf die Idee käme, große Teile des MDR-Fernsehprogramms mit den persönlichen Vorlieben seines Intendanten zu verwechseln, der läge völlig daneben. Udo Reiter ist nämlich Hardcore-Intellektueller mit weit gefächerten Interessen. Seinen persönlichen Geschmack macht er nicht zum Maßstab der Programmgestaltung, was ihn als Profi auszeichnet. MDR und RBB sind gute Nachbarn. Wir kooperieren auf vielen Feldern und wollen diese Zusammenarbeit weiter ausbauen. In der Runde der ARD-Intendanten hat Udo Reiters Wort Gewicht. Sein Urteil wird gehört. Er gehört zur öffentlich-rechtlichen Kerntruppe und hält das Interesse des Publikums hoch. Udo Reiter ist kreativ, undogmatisch, machtbewusst und zuverlässig. Jede Form von Angeberei und Großmannssucht ist ihm verhasst. Er ist sehr leise im Auftreten, aber präzise und bestimmt. Er kann über sich lachen und ich werde ihn sehr vermissen.
Nun ist er selbst am Telefon. Udo Reiter, seit wann wissen Sie es, dass 20 Jahre genug sind?
Also ich hatte ursprünglich vor, das schon im Januar, also mit Jahresbeginn, zu verkünden. Da kam aber dann die Affäre um den Kinderkanal hoch und in einer solchen Situation geht man nicht von Bord. Deswegen haben wir das erst noch bereinigt und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum des MDR habe ich die Gelegenheit ergriffen, das auch öffentlich zu machen.
In letzter Zeit hatte man so den Eindruck, sie seien etwas isoliert. Ich sage zum Beispiel, das ist möglicherweise ein kleines Detail, die Twitter-Affäre. Sie haben dort sehr philosophische Sachen getwittert und leider auch Missverständnisse einstecken müssen. Dann der ARD-Jugendkanal, da haben sie noch letzte Woche gesagt, eigentlich sehr sinnvoll, aber nicht durchsetzbar. Dann gab es tatsächlich diesen Kika, aber ihnen bläht ja seit Anbeginn der Wind ins Gesicht. Ich erinnere nur an DT64, damit sind sie eingestiegen. Das war keine so leichte Sache. Dann hat man ihnen den Vorwurf gemacht, Ostalgie und so weiter. Wie sehen Sie Ihre Amtszeit? Womit soll man den MDR verbinden?
Also das, was Sie jetzt am Schluss erwähnt haben, das waren eigentlich eher Kleinigkeiten. Das Twittern hat mir Spaß gemacht und es hat mich mal interessiert, diese neuen Kommunikationswelten auch durch eigene Beteiligung kennenzulernen. Das war also eher vergnüglich. Und die größeren Krisen waren sicher in der Aufbauphase. Damals hatten wir Finanzprobleme, mussten erstmal das Geld vermehren, bevor wir den Sender aufbauen konnten. Dann hatten wir die Probleme sicher mit der Stasi-Problematik, das haben wir anfangs unterschätzt. Was den von Ihnen genannten Jugendkanal angeht, da bin ich mir mit etlichen Kollegen völlig einig. Das wäre vom Programm her eine vernünftige Geschichte, aber unter den herrschenden Bedingungen, sowohl finanziell als auch medienpolitisch, ist es einfach nicht durchsetzbar. Aber das sind alles keine ernsthaften Dinge. Das gehört zum Alltagsgeschäft eines Intendanten. Da habe ich nie ein Problem damit gehabt, solche Sachen auch zu lösen.
Zumal Sie auch in der Anfangsphase sogar von Ihren Amtskollegen, Sie hatten die ARD-Reform angemahnt, also wenige Anstalten, arg beschimpft wurden. Es gab so einen Vergleich mit dem apokalyptischen Reiter, der seine Sandkastenspiele betreiben würde. Sie wissen, wen ich meine, Günther von Lujewski vom SFB. Ja. Sie waren also immer vorne an vorderster Front. Ist das möglicherweise auch der Grund, warum Sie jetzt sagen, Schluss, aus und fertig?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich kann nur darauf verweisen, den SFB gibt es inzwischen nicht mehr. Also der Vorschlag zur Fusion ist ja eher auf fruchtbarem Boden gefallen. Das war nicht die einzige, auch im Südwesten zwischen Süddeutschem Rundfunk, Südwestfunk. Also das war offenbar eine Sache, die andere genauso gesehen haben. Nee, dass ich jetzt aufhöre, hat wirklich nur biografische Gründe. Ich denke, ich habe es lang genug gemacht. Ich bin auch alt genug, wie gesagt, ich sitze auch schon seit 45 Jahren im Rollstuhl, das hinterlässt auch gewisse Spuren. Also ich denke, alles in allem, das war gut und ich muss nicht der Dinosaurier der ARD werden.
Nun ist der Mitteldeutsche Rundfunk ja eine kollektive Leistung, aber wenn Sie am Geburtstag des Staatsvertrages, am 30. Mai vor 20 Jahren wurde er unterzeichnet für den MDR, zurückblicken, was soll aber mit Ihnen persönlich verknüpft bleiben? Worauf sind Sie am meisten stolz? Was kann man so nach 20 Jahren sagen?
Naja, die Aufbauphase, die ist doch stark von mir und meinen engsten Mitarbeitern damals geprägt worden. Also ich denke, wir haben damals die Richtung bestimmt. Da gab es ja durchaus unterschiedliche Konzepte, wie man einen solchen Sender platzieren konnte. Wir haben gesagt, dass wir das, was geändert werden muss, also den ganzen Bereich Information, Politik, Wirtschaft ändern, dass wir auf dem Unterhaltungssektor aber sehr wohl an die Traditionen hier in Mitteldeutschland anknüpfen. Das waren alles so Grundsatzentscheidungen. Dann die ganzen Bauprogramme, die wir damals auflegen mussten. Das hat, das kann ich glaube ich, ohne überheblich zu sein, sagen, schon stark meine Handschrift.
Und weil ich das Twittern angesprochen habe, wenn ich Ihnen jetzt 140 Zeichen rund gebe, was hätten Sie möglicherweise anders gemacht? Vielleicht haben Sie auch einen philosophischen Spruch parat, denn das war ja auch Ihr Markenzeichen im Twittern.
Also es ist nicht viel, was anders zu machen wäre. Das sind mehr so Detailgeschichten, die sich dann im Nachhinein als nicht so günstig erwiesen haben. Aber die Grundsatzentscheidung für eine Dreiländeranstalt, die wir sehr stark Kurt Biedenkopf zu verdanken haben, war richtig. Dann die grundsätzliche Ausrichtung des MDR, denke ich, war richtig. Da gibt uns einfach der Erfolg recht. Also ich kann eigentlich meinem Nachfolger nur sagen, Kurs halten in ähnliche Richtung und die neuen Herausforderungen annehmen. Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk steht jetzt vor dem digitalen Zeitalter. Das ist wirklich eine Revolution. Die Medienlandschaft verändert sich von Grund auf. Die Angebote werden komplexer, es gibt mehr Anbieter, die Möglichkeiten für die Nutzer werden andere. Man kann die Dinge ort- und zeitunabhängig unabhängig empfangen. Das ist eine Riesenherausforderung, vor der auch der MDR jetzt in seinem dritten Jahrzehnt steht und Sie und alle anderen aber genauso. Da haben meine Nachfolger genügend zu tun, ja.
Meint Professor Udo Reiter. Er ist noch Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, aber er hat jetzt sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem MDR bekannt gegeben. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche Ihnen toi 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 für den Übergang in vielleicht auch wieder das Twitter-Leben, ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen zumindest eine gewisse Entspanntheit und genießen Sie es.
Ich danke Ihnen sehr. Wiederhören.
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinem Programm Radio 1 und die nächsten Minuten über eine Veranstaltung der besonderen Art, nachdem sie im letzten Jahr ausgefallen war, lud nämlich die CDU diese Woche wieder zur sogenannten Media Night. Den Sinn erklärte die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel so.
Wir haben eine Vielzahl von Themen im Augenblick auf der politischen Agenda, die ich heute Abend hier nicht erwähnen möchte, sondern ich wollte sagen, dass die Media Night dennoch eine interessante Ergänzung unseres sonstigen politischen Tagwerks ist und eine Möglichkeit, persönlichen Austausch zu pflegen, Unterhaltung zu haben, aber auch Neues zu lernen über eine Medienwelt, die sich in einer unglaublich dynamischen Entwicklung befindet, mit all dem, was Dynamik mit sich bringt, Fortschritten, neuen Erkenntnissen, viel Leidenschaft, die dahinter steht, aber natürlich auch Konflikten und neuen Fragestellungen, die immer wieder ins Auge gefasst werden müssen.
Man hätte natürlich vermuten können, dass sie den EG8-Gipfel erwähnt, der zeitgleich ablief, doch ich musste mir mit ihrem Beauftragten für Kultur und Medien aushelfen, Bernd Neumann. Gut,
der französische Präsident ist bekannt, dass er sehr engagiert ist und sehr intensiv auch manche Forderungen verfolgt. Wir in Deutschland haben da eine gemäßigtere Position. Wir sind abgewogener in beide Richtungen. Und ich glaube, dass das auch eine Basis ist, die für die gesamte EU eher gültig ist und weniger die hervorpreschende französische Haltung.
Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten?
Nur die Gemeinsamkeiten, was das Internet jetzt angeht, auch was Google betrifft, wenn wir das mal nehmen, dass wir zwar für Partnerschaften sind, auch zwischen solchen Unternehmen und der öffentlichen Hand, weil wir finanziell manche Dinge gar nicht stemmen können. Aber auf der anderen Seite wollen wir keine Monopole. Wir wollen nicht, dass von einem Unternehmen Internetzugänge praktisch diktiert werden. Und hier gibt es eine klare französische wie auch eine klare deutsche Haltung. Also da streiten wir gemeinsam. Wir haben ja auch gemeinsam interveniert, im Hinblick auf Google Settlement in Amerika mit Erfolg, beide Regierungen zusammen. Andererseits gibt es große Chancen auch der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und die muss man nutzen. Aber in der Zielrichtung sind wir uns da mit den Franzosen auch einig.
Bernd Neumann, CDU-Staatsminister für Kultur und Medien. Unter den Gästen auch Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
Ja, wir haben uns eigentlich zu diesem sogenannten IG8 sehr kritisch geäußert, weil die Zusammensetzung dieses Gremiums natürlich sehr fragwürdig ist. Es gibt eigentlich keine Beteiligung der Zivilgesellschaft. Man hat sich die Plätze dort für sehr viel Geld kaufen können, aber eine wirklich breite Interessenvertretung vieler Gruppen ist dort nicht vorhanden. Dann ist natürlich die Frage, wie ein Präsident Sarkozy, der in netzpolitischen Fragen, auch in Fragen von Filtern und Sperren im eigenen Land sehr umstritten ist, hier Impulse setzen kann für die G8. Also wir waren da doch eher skeptisch und sind es nach wie vor.
Aber nun kann man ja trotzdem einen Freiheitsbegriff haben, der deckungsgleich ist mit einer mitteleuropäischen zivilen Gesellschaft. Sehen Sie da Schnittpunkte oder ist das eher alles das, was man in Frage stellen sollte, was aus Frankreich kommt?
Ich denke, zumindest sollte man kritisch draufblicken, nicht wahr? Und sich die Ergebnisse ansehen. Insofern weiß man natürlich, dass es für Freiheit im Netz hier nicht sehr viele Anhaltspunkte gibt. Und natürlich sieht man auch, dass die Wirtschaftsinteressen, die ja dort auch persönlich vertreten sind, natürlich sehr stark unterstrichen werden. Also ich denke, eigentlich würde die G8 gut daran tun, ernsthaft mal über Sperr-, Filter- und Überwachungstechniken zu reden, eben auch gerade in Bezug auf die Debatten in Arabien, in Nordafrika, in China, also wie da Netzpolitik gemacht wird und Filter- und Überwachungstechniken. Also mir scheint es zum einen eine sehr verzerrte Zusammensetzung des Gremiums, aber zum anderen natürlich auch sicherlich nicht eben gerade zukunftsgewandt.
Google-Chef für Nord- und Mitteleuropa Philipp Schindler, geladen als Hauptredner, ging auch auf das Thema EG8-Gipfel ein.
Die Herausforderung für Deutschland und Europa im digitalisierten Zeitalter besteht darin, seinen Bürgern Schutz zu bieten, ohne dabei die Möglichkeiten für Austausch und Freiheit von Informationen zu hemmen, die in der weltweiten Vernetzung der Menschen liegen. Es gibt keine Innovation ohne gewisse Risiken. Die Furcht ist immer ein sehr, sehr schlechter Ratgeber für die Zukunft. Man stelle sich nur einmal vor, dass Karl Benz und Gottlieb Daimler kein Automobil gebaut hätten, weil zu befürchten stand, dass manche Menschen zu schnell damit fahren oder eventuell den einen oder anderen Unfall verursachen würden. Das Internet an sich ist keine Bedrohung. Und ja, in einer freien und offenen Gesellschaft darf das Internet nie ein rechtsfreier Raum sein. Das war das Internet auch noch nie und ist es auch heute nicht. Aber wie wollen wir hier in Deutschland mit den Möglichkeiten des Internets umgehen? Wollen wir wirklich, dass alle deutschen Webseitenbetreiber nicht mehr anhand aggregierter, anonymer Daten sehen können, ob ihre Seiten von Kunden oder Lesern wahrgenommen oder verstanden werden? Wollen wir wirklich, dass online auch kleinste Textbausteine urheberrechtlich geschützt, mit einer Zwangsabgabe versehen und so in einem nationalen Alleingang die grundsätzliche Architektur des Internets in Frage gestellt wird? Und wollen wir wirklich die Benutzung von Geodaten so stark regulieren, dass so nützliche Dienste wie Stauprognosen, eventuell sogar Navigationssysteme künftig nicht mehr möglich sind? Ich sage es ganz offen. Es gibt politische Bestrebungen, die in diese Richtung laufen. Wir sollten uns all dies sehr gut überlegen.
Kommen wir noch einmal zur CDU-Vorsitzenden zurück, die in ihrer Rede, wie gesagt, die aktuellen Themen an diesem Abend nicht erwähnen wollte. Stattdessen gab es noch einmal altbewährte Kritik.
Sicherlich die Frage, ob die vielen Kochsendungen am frühen Nachmittag zum Beispiel im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dringend zur Grundversorgung gehören, genauso wie die Doppelübertragung der Hochzeit des Jahres. Oder aber wie das ist mit den Champions League-Spielen und wer wie viel Geld dafür einsetzt. Also es ist viel los in der Diskussionsszene und wir werden da auch immer wieder angemessene und neue Wege finden müssen.
Um die Diskussionsszene weiter zu befeuern, bat ich die ARD-Vorsitzende Monika Piel um eine Stellungnahme wegen der vielen Kochsendungen.
Am Nachmittag muss man sagen, wer am Nachmittag Fernsehen guckt, und das ist ja jetzt auch nicht gerade die Mehrheit der Bevölkerung, derjenige oder diejenige möchte am Nachmittag unterhalten werden. Es ist sicherlich nicht so, dass die Kochshows wichtige Magazine, politische dort verdrängen würden oder ähnliches. Man muss das von der Tageszeit her sehen. Fernseh-Primetime ist ab 20.15 Uhr oder vielleicht auch noch ab 19 Uhr. Aber am Nachmittag erwarten die Zuschauer tatsächlich auch leichte Unterhaltung. Und ich finde gar nichts falsch dran, wenn Kochen ein Thema ist, wenn wir andererseits inzwischen in Kindergärten und Schulen Mittagstisch, Frühstück anbieten müssen, weil offensichtlich viele Menschen auch gar nicht mehr wissen, wie man seine Ernährung richtig zusammenstellt. Ich kann daran wirklich nichts Schlimmes finden. Frau Merkel ist doch dafür bekannt, dass sie einen ausgezeichneten Pflaumenkuchen backen kann. Und vielleicht hat sie ja auch mal Lust, im Nachmittagsprogramm ihr Pflaumenkuchenrezept preiszugeben. Wir haben ja bald wieder die Pflaumenzeit vor uns.
Das Rezept gern auch über die sich dynamisch entwickelnden Medien, Frau Bundeskanzlerin, zum Beispiel auf Ihrer Facebook-Seite. Das wäre doch mal was.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und im zweiten Teil des Medienmagazins gleich mehr aus Hamburg von der Fachkonferenz des Netzwerks Recherche. Recherche Reloaded. Was wir von anderen, also wir Journalisten, von anderen Berufen lernen können. Dazu gleich mehr von Hans Leindecker, dem Recherchejournalist der Süddeutschen Zeitung und im Vorstand von Netzwerk Recherche tätig. Radio 1 Medienmagazin direkt aus Hamburg von einer Fachkonferenz des Netzwerks Recherche in Kooperation mit dem Henry-Nann-Preis. Hans Leindecker, Recherchejournalist. Die Konferenz heißt Recherche Reloaded, was Journalisten von anderen Rechercheberufen lernen können. Wieso können Sie noch was lernen?
Man kann auch viel lernen. Also wie sind Befragungstechniken bei anderen? Wie geht jemand vor, der Profiler ist? Wie überlegt ein Staatsanwalt, wie er die Vernehmung macht? Wie macht man Ahnenforschung? Es gibt ganz viele Bereiche, von denen man nur eine ungefähre Ahnung oder gar keine Ahnung hat. und von denen man lernen kann, weil die Leute in diesem Bereich die Spezialisten sind. Wir sind ja alle so ein bisschen für dieses und jenes im Einsatz mit bestimmten Techniken, die wir uns selbst beigebracht haben. Von daher glaube ich, dass man mit dieser Fachkonferenz enorm viel lernen kann.
Aber arbeiten nicht alle mit demselben Handwerkskasten? Also wenn ich mir einen Profiler vorstelle, der muss auch erstmal die Blackbox, die da ist, ergründen, indem er Fragen stellt, indem er Spuren einsammelt. Das machen Sie doch auch, Dokumente sichten und so weiter.
Also wir werden alle geboren und wir sterben alle, das verbindet uns. Aber dazwischen gibt es schon noch ein paar Unterschiede. Es gibt auch in den Berufen einige Unterschiede. Ein Profiler geht doch ein Stückchen anders ran, als ein Journalist an die Aufgabe rangeht. Und von ihm zu lernen, wo die Abgründe sind, wo die Fehler liegen können, wo die Stärken sind, worauf man besonders achten muss, das können schon wichtige Hinweise sein.
Die Konferenz heißt Reloaded, Recherche Reloaded. Das klingt so nach Neustart, als wäre die Recherche in Deutschland am Ende.
Sie ist immer wieder am Ende und sie beginnt immer wieder neu. Das ist Kennzeichen der Recherche. Wir haben heute eine Kultur, dass die Verlage wenig Geld ausgeben in der Regel für Recherche. Es wird an allen Ecken und Enden gespart. Recherche kostet Geld, kostet Zeit, kostet. Jetzt werden Leute gebraucht, die es machen. Und von daher glaube ich schon, ist bei der Frage, wie orientieren sich insbesondere Zeitungen? Wohin gehen Zeitungen? Die Frage notwendig, brauchen wir nicht eine andere Form der Recherche, um mehr Aufmerksamkeit beim Publikum zu finden?
Sie haben ein interessantes Beispiel genannt, dass es Untersuchungen gibt, zum Beispiel bei einer Sportberichterstattung, da wurden Texte von Computern gemacht, mal so ja, vergleichsweise und von Journalisten. Mhm. Was kann uns dieses Beispiel sagen? Sind mittlerweile Computer so gut wie Journalisten oder sind Journalisten mittlerweile so blöd, dass sie mit Computern verwechselt werden?
Also es ist ein Beispiel aus dem amerikanischen Journalismus, Baseball. Baseball ist ein Spiel mit viel Statistik und da hat jemand den Computer gefüttert mit den Statistiken und daraus wurde dann ein Bericht, der nicht zu unterscheiden war. Und das zeigt zweierlei. Computer können schon eine ganze Menge und Leute schreiben zu computermäßig. Die Tatsache, dass es nicht unterschieden werden konnte, hing auch damit zusammen, dass die Journalisten offenbar so schreiben, wie sie immer geschrieben haben. Denn das hatte der Computer ja zur Verfügung. Die Texte müssen sich abheben. Sie müssen sich durch Originalität, durch Wissen, durch irgendwas abheben. Und darauf macht das Beispiel aufmerksam.
Ist das Stichwort Querdenken, was dieser Konferenz zwei Tage lang so ein bisschen als Motto übergestellt ist, tatsächlich der Ansatz, um aus dieser Falle herauszukommen? Also Querdenken im Sinne menschlicher Denken?
Querdenken im Sinne neues Denken zu versuchen, sich selbst auch in Frage stellen. Das ist ja eine der wichtigen Voraussetzungen für Recherche. Dass sie nicht einem vorgefassten Ergebnis hinterherlaufen, dass sie nicht einem Vorurteil hinterherhassen, sondern dass sie wirklich Dinge prüfen und dann am Ende sagen, es ist so oder so. Auch zu sagen, es war anders, als ich gedacht habe. Das machen ganz viele Journalisten nicht, sondern sie versuchen genau, dieses Bild zu füllen, das von ihnen erwartet wird und das sie vermutlich von sich selbst auch erwartet haben. Das ist falsch.
Und wenn das schon in der Zeitung steht, wie wird das vom Verleger bewertet, von den Lesern? Sind die dann immer auf ihrer Seite, wenn sie sagen, ich habe mich geirrt?
Nee, überhaupt nicht. Also der Leser ist sehr stark vorurteilsgeneigt. Er möchte seine Erwartung eigentlich erfüllt sehen. Wenn ich ihm seinen Vorurteil bestätige, kann ich falsch machen, was ich will. Er findet es immer gut. Aber wenn ich das nicht mache, hat er seine Probleme. Und es gibt, gerade bei Regionalblättern ist das zu beobachten, so eine Vorverachtung des Lesers gegenüber dem Journalisten. Der Leser nimmt an, dass der Journalist ihm sowieso nicht das Richtige sagt. Sei denn, er kommt in den Gemeindejournalismus. Von daher muss man auch kritisch hinterfragen, was will das Publikum eigentlich von den Leuten?
Von welchen Berufsgruppen wollen Sie ganz speziell an diesem Wochenende lernen?
Also von dem Profiler und vom Staatsanwalt.
Soweit Hans Leyendecker, Süddeutsche Zeitung und auch Radio 1 Morgenkommentator. Gleich mehr von einem Staatsanwalt.
Was Journalisten von anderen Berufen lernen können, ein solcher Beruf wäre zum Beispiel Staatsanwalt. Und er steht vor mir, Andreas Brendel, er ist Leiter der Zentralstelle Nationalsozialistische Massenverbrechen der Staatsanwaltschaft Dortmund. Ich war ziemlich erstaunt zu lesen, dass Sie heute hier sind, weil ich immer dachte, das, was man unter Nazi-Jäger oder NS-Jäger oder NS-Ermittler versteht, wäre ein Beruf, der ausgestorben ist mittlerweile. Sie müssen sich immer gegen diesen Eindruck wehren. Wie ist zurzeit der Sachstand? Wie viel Verbrechen gibt es? Wie viel können Sie ermitteln? Und wie viel Verurteilungen gibt es noch?
Naja, Verfahren gibt es noch eine ganze Menge. Wir haben in Dortmund 18 Ermittlungsverfahren noch gegen bekannte und unbekannte NS-Täter. Verurteilungen sind sehr schwierig. Wir haben gerade in der letzten Zeit relativ häufig erfahren müssen, dass nach Anklageerhebung die dann Angeschuldigten oder Angeklagten verstorben sind. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass 66 Jahre nach Kriegsende die Täter sehr alt sind und natürlich bedingt aufgrund des Alters gebrechlich Krankheiten haben und so weiter. Also aber wir versuchen natürlich im Rahmen unserer Recherchen, im Rahmen unserer Tätigkeit immer noch jemanden zu finden, der an diesen Kriegsverbrechen beteiligt war und diesen nun letztendlich auch anzuklagen. Und das wird so lange nicht enden, wie theoretisch noch einer von den NS-Tätern unter uns lebt. Mord verjährt nicht. Und das ist das, was wir den Beschuldigten heute noch vorwerfen können. Und solange wir diese Möglichkeit haben, werden wir es auch weiterhin tun.
Ihre Recherche ist sozusagen optimiert auf das Finden von Menschen, die sich verdächtig machen durch irgendwelche äußeren Umstände, die sie finden in Archiven oder durch Hinweise, die sich verdächtig machen, tatsächlich ein Verbrechen begangen zu haben. Wie findet man solche Menschen? Die leben doch wie ganz normale Menschen unter uns und die spektakulären Fälle sind doch schon vorbei.
Ja, man findet sie zum einen dadurch, dass wir Hinweise erhalten von Journalisten, von Historikern, von Privatpersonen, die Personen anzeigen und dann beginnen unsere Recherchen. Manchmal werden Taten angezeigt, manchmal sogar Personen angezeigt und wir recherchieren dann in Archiven, wir vernehmen Zeugen zu diesen Verbrechen und versuchen darüber ein Bild zu finden von dieser Tat, Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen zusammenzustellen, um letztendlich dann den Täter zu überführen.
Das stelle ich mir sehr manpowermäßig vor, also mit sehr hohem Menschenaufwand, weil die Digitalisierung der ganzen Spuren aus der NS-Zeit ist ja möglicherweise noch nicht so vorangeschritten wie das, was heute in den Archiven zur Dokumentation des jetzigen Lebens vorgenommen wird. Sie müssen dann weltweit in Archiven ganz normalen vergilbten Papieren suchen. Muss man sich das wirklich so vorstellen?
Ja, das ist richtig. Wir haben bei der Zentralstelle in Dortmund sind zwei Staatsanwälte mit dem Thema beschäftigt, beim Landeskriminalamt mehrere Ermittlungsbeamte auf Seiten der Polizei, die im Wesentlichen die Recherchearbeiten für uns in den Archiven durchführen, die Vernehmungen durchführen, die relativ häufig auf Dienstreisen sind. Wir sind in und Ausland tätig. Wir waren in den letzten Jahren in Polen, wir waren in Frankreich, wir waren in Italien und auch darüber hinaus in Kanada, in den USA, haben dort Zeugen vernommen, haben dort in Archiven recherchiert und das ist schon eine sehr intensive Tätigkeit. Und sie wird speziell auf diese Verfahren natürlich auch durchgeführt und gemacht.
Gibt es Hinweise darauf, dass sich Menschen eine andere Identität geben und Verschleierungstaktiken durchführen, sodass sie auch verdeckt ermitteln müssen, um solche Personen aufzuspüren? Oder ist das eher so der Fantasie von Kriminalfilmen geschuldet, dass man ihre Arbeit sich so vorstellt?
Also wir selbst haben im Rahmen unserer Tätigkeit einen solchen Fall noch nicht erlebt. Es gibt es zwar vereinzelt, dass Personen sich andere Namen zugelegt haben. Ich selbst habe das in meinen Ermittlungsverfahren noch nicht feststellen können, wobei ich nicht ausschließen soll, dass sowas möglich gibt. Man weiß ja allgemein, dass vor allen Dingen die NS-Größen, die ausgewandert sind, zum Beispiel nach Südamerika, dass die natürlich auch andere Identität haben, versucht sich zuzulegen. Aber das ist nicht mehr unsere Hauptarbeit heute. Man muss sich vorstellen, dass wir natürlich heute nichts mehr mit diesen Hauptverbrechern zu tun haben, sondern mit Personen, die in den Befehlsrängen doch relativ niedrig angesiedelt waren. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass die Personen, die Hauptbefehlsgeber waren, so alt sind, dass sie inzwischen verstorben sind. Die niederen Befehlsränge waren eben zu Kriegsende noch nicht so alt und deswegen besteht die Möglichkeit, dass sie heute noch leben. Was wir festgestellt haben, dass diese Leute überhaupt keine Veranlassung haben, sich andere Identitäten zuzulegen, weil relativ häufig ein Unrechtsbewusstsein nicht vorhanden ist. Und manche auch sagen, wir waren an diesen Tötungshandlungen beteiligt, aber wir haben auf Befehlsnotstand gehandelt und aus anderen Gründen. Und deswegen besteht für uns überhaupt keine Veranlassung, einen anderen Namen anzunehmen oder meine Identität zu verschleiern.
Und dann hilft dann manchmal der gute alte Blick ins örtliche Telefonbuch, um jemanden zu finden?
Ja, wir hatten einen Fall, wo es tatsächlich so passiert ist, dass im Rahmen einer Recherche eines österreichischen Historikers dieser dann, als er auf den Namen gestoßen ist und den Raum in Deutschland festgestellt hat, dann ins Telefonbuch geschaut hat, den Namen festgestellt hat und dorthin gereist ist und tatsächlich der war derjenige, den die auch gesucht haben. Und das war uns bis dato dann nicht bekannt. Nachdem der österreichische Historiker uns dann von diesen Sachen informiert hat, haben wir natürlich auch die Ermittlungen aufgenommen.
Telefonbücher helfen Archäologen nicht viel weiter. Wir werden uns gleich unterhalten mit der Präsidentin des Deutschen Archäologischen Institutes über ihre Recherchemethoden. Ihnen erstmal vielen Dank und viel Erfolg bei der Arbeit. Recherche Reloaded, die Fachkonferenz vom Netzwerk Recherche mit der Unterzeile, was man als Journalist von anderen Berufen lernen kann. Und da gilt es geradezu, Sie, Frau Professor Friederike Fless, als Präsidentin des Archäologischen Instituts so zu verstehen, dass Sie normalerweise nicht wie Journalisten üblich erstmal zu Google greifen, sondern Sie müssen anders recherchieren. Womit fangen Sie normalerweise an?
Also unsere Recherche beginnt letztlich, denke ich, wie bei Journalisten auch mit der Neugier. Und dann gibt es unterschiedliche Wege, sich oder diese Neugier und die Fragen, die man stellt, zu beantworten. Man kann über Google anfangen und über Google Earth schauen, was gibt es eigentlich in einer Landschaft, was sieht man an Funden und Befunden. Man kann aber auch über einen einzelnen Grabungsplatz gehen, um grundsätzliche Fragen zu beantworten. Und manchmal ist es eben ein Zufallsfund, der irgendwann mal gemacht wurde, der plötzlich in neuen Konstellationen, in einer anderen Zeit ganz neue Fragen aufwirft, wie es für mich auf der Krim war.
Und da findet man einfach so einen Dachziegel und dann fängt man an, unter dem Dach das Haus zu suchen oder wie geht das?
Nein, also man findet einfach den Dachziegel und wenn dann da zum Beispiel der Stempel einer römischen Legion drauf ist, dann fragt man sich, naja, wie kommt der dahin, mitten auf die Krim, wo weit und breit kein römisches Legionslager war und kein römisches Militär präsent war. Und dann fragt man sich, kann man da vielleicht graben, schaut, findet man den Gesamtkontext und sieht dann plötzlich, ah, das ist das gesamte Dach, das kann nicht durch Zufall dahin gekommen sein. Da muss schon römisches Know-how gewesen sein, die müssen Zugang gehabt haben zu römischen Militärprodukten, also wird es wohl römisches Militär gewesen sein.
Und wenn aber Sie haben eine Sache übersprungen, Sie fragen sich, aber Sie müssen dann auch noch andere fragen, ob Sie dann da graben dürfen und dann gibt es möglicherweise auch Leute, die sagen, nein, das ist militärisches Gebiet hier oder wir haben kein Interesse und so weiter. Also Sie müssen ja mehr recherchieren als nur, ich sag mal, woher kommt der Dachziegel, sondern einen ganzen Apparat in Bewegung setzen. Ist das jetzt richtig von mir?
Ja, letztlich ist das völlig richtig. Ne? Also man hat neugierige Fragen und dann muss man natürlich auch Mitstreiter finden. Das heißt, in dem Fall einen ukrainischen Kollegen, der sich das auch schon fragte. Und wenn man dann identisch das gemeinsame Interesse hat, macht man ein Kooperationsprojekt und versucht es eben umzusetzen. In anderen Fällen muss man langwierig aushandeln, darf man dort graben, nicht? Ist es gestattet? Und das hängt dann von den Ländern ab, ob wir Gast sein dürfen und dort arbeiten dürfen.
Was unterscheidet Sie von Schliemann seinerzeit? Also Sie haben bestimmt mehr technische Hilfsmittel, also GPS habe ich gehört, das ist so wenigstens das, was Sie haben müssen, um einigermaßen modern und effizient arbeiten zu können. Aber sind Sie da mit Computern vor Ort tatsächlich im Sand und Pinseln?
Also es wird schon sehr viel mehr digital einfach an Daten erhoben, nicht? Und uns unterscheidet von Schliemann im Wesentlichen, dass sich die Grabungstechnik grundlegend verändert hat, dass man sehr viel mehr dokumentiert, als es damals gemacht wurde, dass man sehr viel langsamer gräbt und versucht eben alle möglichen Daten zu erfassen, naturwissenschaftliche Daten, ne, die man damals noch nicht mal in Erwägung gezogen hat. Das ist der große Unterschied, nicht? Und das ist auch das, was Archäologie heute ausmacht.
Da sind Sie ja nah bei den Journalisten, die müssen ja auch erstmal Spuren sichern, in Archiven nachblättern und dann letzten Endes interpretieren. Welchen Stellenwert nimmt denn die Interpretation heutzutage ein? Denn ich stelle mir immer vor, man findet mein Arbeitszimmer, das momentan nicht aufgeräumt ist, in 10.000 Jahren irgendwie und versucht daraus Rückschlüsse auf meinen Charakter zu ziehen. Ich weiß nicht, ob man da richtig liegen würde, aber vielleicht doch. Ne?
Also es kommt immer drauf an. Also erstmal würde man natürlich ganz banal feststellen, ist das Ihr Wohnzimmer, nicht? Und wodurch ist das gekennzeichnet? Zum Beispiel durch irgendwelche Souvenirs aus anderen Ländern. Dann würden wir rekonstruieren, sind sie gereist viel. Dann würden wir gucken, was haben sie gelesen, was umfasst ihre Bibliothek. Und dann würde man vergleichen, gibt es noch mehr Wohnzimmer. Und irgendwann käme raus, ob sie ein Normalbürger sind oder ob sie ungewöhnlich sind. Und dann muss man schauen, wie weit kommt man in der Beschreibung des Ungewöhnlichen. Also kann man sie, wie weit kann man sie als Individuum dann fassen? Aber das hat Grenzen in der Archäologie, weil wir eben ohne Schriftquellen und ohne anderes Material natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterkommen.
Und Sie können auch keine Zeugen befragen?
Nein, in der Regel nicht, es sei denn, Ihr Nachbar hat über Sie geschrieben und hat Sie dokumentiert. Dann wissen wir auch wieder mehr.
Also die moderne Archäologie hat es da wohl besser mit den ganzen Selbstdarstellungen auf YouTube und so weiter. Aber Sie lesen dennoch viel aus einer querliegenden Tonscherbe mit einem römischen Stempel oder einem Dachziegel heraus. Letzten Endes jetzt mal noch so eine philosophische Sinnfrage. Was nutzt es zu wissen, dass die Römer da waren?
Weil es einen eigentlich interessiert, wie ein so großes Reich wie das Imperium Romanum sich organisiert hat. Und wie hat es sich auch extraterritorial organisiert? Und dann ist man ganz schnell bei Grundsatzfragen, die uns heute auch bewegen. Wie organisieren wir uns zum Beispiel als Deutschland außerhalb unseres Territoriums militärisch? Warum sind wir dort präsent? Wie machen wir das? Und wie gehen wir da auch mit den Situationen vor Ort um, um zum Beispiel Stabilitäten zu produzieren? Nicht? Und das ist eine Frage, die man im Spiegel oder in der Kontrastierung zur Antike noch mal ganz anders bedenkt und überdenken kann.
Was haben Sie denn von den Journalisten hier lernen können? Gibt es irgendetwas, was Sie für Ihre Arbeit gebrauchen können?
Also ich fand die Fragen ausgesprochen interessant, weil man natürlich auch wiederum durch die journalistischen Fragen, die einen fragen, was haben wir denn von Ihnen und was können wir von Ihnen lernen, sich selber noch mal anders erklären muss und auch präsentieren muss, wie stellt sich Archäologie in der Öffentlichkeit dar.
Aber das ist ein sehr kurzer Aufenthalt. Sie müssen zurück nach Berlin zur langen Nacht der Wissenschaften. Wo erlebt man Sie da heute?
Im Topoi-Haus in Dahlem, das Deutsche Archäologische Institut und die Freie Universität zusammen mit dem Exzellenzcluster. Und ich muss heute Abend noch einen Vortrag halten und mit Kindern ausgraben gehen. Darauf freue ich mich besonders.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Und mit Blinded by the Light spanne ich nochmal den Bogen zur CDU Media Night. Dort war Chris Thompson die Originalstimme der Manfred Mann's Earth Band, allerdings in der Interpretation von Leslie Mandoki. Sie erinnern sich, Genghis Khan, Genghis Khan. Ja, Blinded by the Light, also der Übergang zur langen Nacht der Wissenschaften, denn auch sie wird hier bei Radio 1 als klügste Nacht gefeiert werden mit Steffen Karkowski und seiner Ü-Wagen-Besatzung. Ich kann Ihnen nur noch aus Hamburg zurufen, vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden. Tschüss. Aber der Podcast-Bonustrack geht nochmal zurück nach Hamburg zum ersten Gesprächspartner des zweiten Teils des Medienmagazins, Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung. Seinen Vortrag am Beginn dieser Fachkonferenz hören Sie jetzt in Originallänge.
Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Als Thomas Leif eben auf unsere Konferenz hinwies, gescheiterte Recherchen, erinnerte ich mich, dass es vor Jahren schon eine gute Buchidee gab, ein solches Projekt zu machen. Und derjenige, der diese Buchidee hatte, kam und sagte, machen Sie mit. Und da habe ich gesagt, ich habe reichlich zu bieten. Aber wer macht noch mit? Und dann zählte er mir ganz tolle Namen auf. Da habe ich gesagt, das ist famos. Das wird ein Buch für die Studenten. Und nach einem halben Jahr kam er und sagte, wo ist Ihr Beitrag? Und dann habe ich gefragt, wer macht denn wirklich mit? Wer hat schon was abgeliefert? Und dann erklärte er mir, wen er gefragt habe und wer ihm gesagt habe, dass er nie einen Fehler gemacht habe. Ein ganz prominenter Journalist war das. Ich habe nie einen Fehler gemacht. Oder berühmte Fernsehmoderatoren, die ihm erklärt hätten, wie sie beinahe einen Fehler gemacht hätten. Und dann war die Konklusion, er sagte, aber Ihren Beitrag brauche ich jetzt. Und ich sagte, wozu brauchen Sie ihn? Ja, sagt er, ich suche da noch ein paar andere zusammen. Ich habe da nicht mitgemacht, war irgendwie zu feige. Ja, wie ist das mit unserer Profession? Vielleicht eine kleine Episode. Zwei Fische schwimmen im Meer. Ein älterer Fisch kommt ihnen entgegen und fragt, morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die beiden jungen Fische schwimmen weiter, bis der eine schließlich zum anderen rüberschaut und fragt, was zur Hölle ist Wasser? Der Schriftsteller David Foster Wallace hat diese Fische-Hölle-Wasser-Frage im Mai 2005 Absolventen des Keaton College im Bundesstaat Ohio gestellt. Und der Punkt dieser Geschichte besteht darin, dass die allgegenwärtigsten, wichtigsten Realitäten oft die sind, über die man am schwersten reden kann. Was zur Hölle ist Recherche? Das fragen sich die Frischlinge im Beruf und die Älteren tun gern so, als wüssten sie darauf immer eine Antwort. Wir erleben heute und morgen ein Experiment in einer Fachkonferenz des Netzwerks in Kooperation mit dem Henri-Nannen-Preis, werden Fachleute unterschiedlichster Fachrichtungen über ihre Arbeitstechniken reden. Ein unerhörtes Experiment, weil es einen solchen Austausch noch nicht gegeben hat. Wir werden vermutlich Neues erfahren. Wir werden Methoden und Techniken kennenlernen. Wir werden sehen, dass Journalismus ein Handwerk ist. Ein Handwerk wie Fliesen legen. Viele Leute tun ja so, als sei das was vom Himmel falle. Es ist ein Handwerk, nur es ist nicht mit Gesellen und nicht mit Meisterprüfung. Was fehlt auf dieser Konferenz, meine Damen und Herren, sind die Witwenschüttler. Das ist das Prekariat der Zunft, das Rückgrat des Boulevards. Die meisten von ihnen schreiben nicht gut, das ist auch nicht ihr Job. Ihre Aufgabe besteht darin, trauernde Hinterbliebene von Mordopfern oder Unfalltoten aufzusuchen und denen Fotos abzuschwatzen. Wenn möglich, soll die trauernde Gattin in ein einfühlsames Gespräch verwickelt werden. Das Gespräch dauert gewöhnlich so lange, bis die Witwe die Fotografien des Toten herausgerückt hat. Am liebsten nimmt der Witwenschüttler alle Fotos mit, die im Haus sind, selbst die, die an der Wand hängen. Das macht er wegen der Konkurrenz, die später trauernd vorbeischaut. Witwenschüttler hassen deshalb frische weiße Flächen an der Wand und tragen stets Schwarz und Krawatte. Neuerdings brauche es, klagen die Witwenschüttler oft keine Witwenschüttler mehr, denn die Fotos werden von den Kollegen aus dem Internet geholt. Als ich jung war, beim Stader Tageblatt gearbeitet habe, was eine tolle Zeit war, war ich auch Witwenschüttler, war Spezialist für alles, was um Polizei kreiste. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, vieles falsch gemacht, damals schon, aber habe gelernt, dass es wichtig ist, irgendwo hinzugehen. Du bekommst eine Geschichte nur, wenn du irgendwo hingehst und klopfst und einen Diener machst und sagst, darf ich mal mit ihnen reden? Man bekommt es nicht, indem man durch die Tür schaut und sich denkt, wie es drinnen aussehen könnte. Wenn wir über Witwenschüttler reden, reden wir auch über Abgründe des Gewerbes. Wie viel Ethos braucht der Journalismus? Mehr, als wir uns bei all unserem Zynismus oft zugestehen. Wenn ich mich kurz auf das schlüpfrige Gelände der Ethik begebe, bei der es immer um das konkrete Allgemeine und um das persönliche Soziale gehen muss und manchmal auch um das private Öffentliche, ist es nicht weit zu den 10 Geboten. Auf welche sollte man besonders achten? Als Katholik sage ich Ihnen auf alle, als Journalist vor allem auf das 7. und 8. Das 7. lautet, du sollst nicht stehlen. Das ist zum einen wörtlich gemeint. Damit ist aber auch gemeint, du sollst dem Käufer nicht das Geld und nicht die Zeit stehlen, indem du ihm schlechte Texte, schlechte Filme lieferst. Das 8. Gebot heißt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das meint, du sollst nicht die Unwahrheit verbreiten, du sollst die Wahrheit sagen, nichts als die Wahrheit. Aber will der Leser, Hörer, Zuschauer die Wahrheit? Wenn wir uns heute fragen, ob wir offen bleiben oder offen werden für neue Recherchewege, dürfen wir das Publikum nicht außer Acht lassen. Akzeptiert der Zuschauer, der Leser, der Zuhörer Zweifel oder will er nur durch das Gesendete, Gehörte und Gelesen in seiner Meinung bestätigt werden? Der schreibt, was ich denke. Guter Mann. Mir selbst ist dieser Punkt stark aufgefallen im Zuge dieser Kohl-Geschichte, an die sich Leuner anschloss. Leuner war Privatisierung 11 Aquitaine und es gab, ausgelöst durch französische Manager, die selbst unter Verdacht standen, korrupt zu sein, den Verdacht, dass Geld in den Kassen erst der Grünen, dann der CDU gelandet war. Darüber haben wir berichtet, alle Medien haben darüber berichtet, über diesen Verdacht. Und dann gab es eines Tages die Möglichkeit, die Akten zu schauen, die das alles begründet hatten. Da stellte man fest, das war ein großes Missverständnis. Die Franzosen hatten gemeint, Frau Hollande-Bühning sei eine aktive CDU-Politikerin, das war eine Lobbyistin, die früher mal Staatssekretärin war. Und Walter Leisler-Kiep wurde auch für einen aktiven CDU-Mann gehalten, er war aber nur noch Lobbyist. Und habe dann 2, 3 Geschichten gemacht, die hießen Leuna war anders, als wir geschrieben haben. Für mich war die Reaktion ganz interessant, sonst hat man, wenn man bei der Süddeutschen ist, hat man tolle Leser und die feiern einen gern und sagen, wie mutig und dass man wie ein Dachs in jeden Dachsbau steigt und alles in Unsinn. Und plötzlich beschimpften die Leser mich und sagten, was das für eine Berichterstattung sei. Das heißt, das Problem war, ihre Projektion wurde nicht eingelöst. Ihre Projektion war nämlich Kohl dreckig, CDU dreckig, alle dreckig. Gott sei Dank sagt das immer wieder einer. Und nun sagst du, ist nicht so. Nicht in diesem Falle. Und dann kamen die Konservativen, die habe ich noch am besten verstanden, die haben gesagt, was bist du für ein Drecksack? Alles, was du vorher schon geschrieben hast, war auch falsch und du musst dich jetzt entschuldigen. Soweit zu der Frage, will Publikum die Wahrheit? Das alles meint, ein Journalist hat es nicht selten mit einem Publikum zu tun, das von ihm eigentlich nur die Umsetzung eines Vorurteils erwartet. Aber ist es Recherche, wenn man vor allem schreibt, um die Vorurteile von Leuten zu bestätigen? Meine Erfahrung nach knapp 4 Jahrzehnten in diesem Beruf lautet deshalb, es ist nicht leicht, Leute zu finden, die etwas Neues zu sagen haben. Es ist aber noch viel schwieriger, Leute zu finden, die etwas Neues hören wollen. Nur deshalb gibt's Fokus. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, gibt es in Deutschland vorzügliche Reporter. Es gibt gute Redakteure, wer die Leitartikel schreiben darf. Im Presseclub sitzt, hat den Ausweis höchster Professionalität erreicht. Aber welche Zeitung, welcher Sender beschäftigt Rechercheure? Zwar sind in den vergangenen Monaten, Thomas Osterkorn hat darauf hingewiesen, in einigen Redaktionen Investigativressorts entstanden. Auch ich bin Mitglied eines solchen Orchideenressorts. Das ist gut so, dass die entstanden sind. Aber Sorge macht mir die Jägerkultur, die es auch gibt. Irgendwelche Exklusivnachrichten werden gejagt, neuer Skandal, neuer Anfangsverdacht, noch mehr Anfangsverdacht, noch mehr Unerhörtes. Was im Fall Strauss-Kahn im Raum 2806 wirklich geschah, lautete neulich die Titelzeile einer deutschen Zeitung. Was im Raum wirklich geschah. Glauben Sie, dass irgendjemand von denen auch nur ungefähr weiß, was da geschah? Was wie Bin Laden wirklich starb, schrieb eine andere. Die Berichte aus einer exklusiven virtuellen Welt strotzen vor unwirklicher Wirklichkeit. Die Schwierigkeiten mit dem Begriff Recherche fangen schon früh an. Nach Auskunft des Handbuches Journalismus und Medien ist journalistische Recherche ein professionelles Verfahren, mit dem Aussagen über Vorgänge beschafft, geprüft und beurteilt werden. Die Recherche setzt eine aktive Rolle des Journalisten voraus. Ich fand auch wesentlich, dass Henry Nann das in den Investigativpreis aufgenommen hat, eine aktive Rolle. Die Entgegennahme und redaktionelle Bearbeitung von Presseerklärungen fällt nicht unter Recherche. Dennoch gibt es Chefredakteure, die es schon für Recherche halten, wenn sie ohne Hilfe ihrer Sekretärin fehlerfrei die Telefonnummer finden. Als wir unser Orchideenressort gründeten, man musste begründen, warum im Impressum investigative Recherche steht, gab es ziemliche Schwierigkeiten mit Kollegen, weil die sagten, machen wir doch alle. Das heißt, ihr setzt euch von uns ab, wenn ihr jetzt so tut, als wäre das, was ihr macht, etwas anderes. Wir alle recherchieren investigativ. So teilen sich manchmal die Sichten. Gestern hat ein Verlag sich gefeiert, weil seine Blattmacher angeblich nichts von den unlauteren und nicht journalistischen Recherchemethoden einer von ihr beauftragten Agentur wussten. Das habe ein Gericht festgestellt. Ich will Sie nicht mit den Abgründen dieses Falles, der weit komplizierter ist, als diese Pressemeldung sagt, behelligen, sondern nur darauf hinweisen, was heutzutage als Erfolg gefeiert wird. Eine Zeitschrift beauftragt eine Agentur, die nicht journalistisch vorgeht, und die Zeitung sagt, wir haben uns großartig verhalten, weil wir von dem Verhalten dieser Agentur nichts gewusst haben. Wie haben Sie eigentlich früher recherchiert, als es Google noch nicht gab? Hat mich neulich eine junge Redakteurin gefragt. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn sie heute und morgen dabei wäre, aber wahrscheinlich stöbert sie im Internet. Den eigenen Ergebnissen misstrauen, Fakten bewerten, jede Quelle mehrmals auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen, das gehört zum Recherchejournalismus. If your mother says she loves you, check it out, verlangte der Lokalchef einer Tageszeitung in Chicago von seinen Mitarbeitern. Er hatte den Spruch auf seinem Schreibtisch. In Deutschland wird Recherchejournalismus oft mit investigativem Journalismus gleichgesetzt. Das ist ein Missverständnis. Ziel von beidem kann es sein, Missstände aus den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft aufzudecken. Beim investigativen Journalismus, das muss man nochmal betonen, müssen allerdings durch Recherche bisher unbekannte Sachverhalte von politischer oder wirtschaftlicher Bedeutung öffentlich werden. Weil wir diese Definition nicht so haben, kommt es öfter zu Missverständnissen. Die Menschen kommen, da ich älter bin, habe ich früher schon was gemacht, und sagen, wie haben Sie damals die Flick-Affäre aufgedeckt? Dann macht man sich Mühe, ihnen zu erklären, dass man die gar nicht aufgedeckt hat, sondern dass es ein Verfahren einer Staatsanwaltschaft gab, die sich damit beschäftigte. Und dass man selbst dann mit einem Team da reingegangen ist, manchmal vor den Staatsanwälten war, meist aber dahinter. Die Leute bleiben dabei, wie hat der Journalist das aufgedeckt? Die Arbeit ist in diesem Fall von anderen gemacht worden. Oft basieren Zeitungsgeschichten auf Erkenntnissen von Behörden, die angeblich etwas ermittelt haben. Da muss man auch sagen, die Ergebnisse dieser Behörden können richtig sein, sie können aber auch falsch sein. Solche Unterscheidungen von investigativen und bestenfalls recherchierendem Journalismus und die Professionalität des Chicagoer Lokalchefs klingen vielleicht seltsam, aber ein paar Minimalforderungen sollte es schon geben. Beispielsweise ist eine feste Regel in unserem Beruf, dass sich der Journalist nie mit einer Quelle zufrieden geben kann. Ich habe Bad Kleinen gemacht, ich hatte 3 Quellen, keine von ihnen tauchte. Nur wenn Sie in eine Recherche den Papst mit einbeziehen, haben Sie automatisch noch eine zweite Quelle drin. Das ist das Gute an der päpstlichen Botschaft. Nach einer Studie einer Kommunikationswissenschaftlerin, die Beiträge aus Zeitungen und Hörfunk von Nachrichtenagenturen nach der Quellenlage prüfte, gab es in 85% aller Fälle als Basis nur eine Quelle. Informationen aus einer Pressekonferenz oder PR-Mitteilung, die ungeprüft verarbeitet worden waren. Nach einer anderen Untersuchung recherchiert ein Viertel der deutschen Journalisten am Tag nicht mehr als eine Stunde. Wenn man den Begriff Recherche wirklich ernst nimmt, ist möglicherweise selbst diese Größenordnung eine arge Übertreibung. Fest steht, die ökonomische Krise der Verlage hat die Lage in Redaktionen und Archiven nicht verbessert. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat zwar alles in allem keine vergleichbaren ökonomischen Probleme, obwohl auch dort Kolleginnen und Kollegen sparen müssen, aber immer mehr verwalten Redakteure nur noch Themen und Sendungen. Denke manchmal, wenn es bei uns im Print schwierig wird, weil die Mittel nicht da sind, weil die Möglichkeiten nicht da sind, warum springen die Öffentlich-Rechtlichen nicht in die Bresche, Unternehmen das stärker? Warum machen die aus ihren Magazinen nicht ein großes Magazin? Warum bilden die keine Investigativeinheiten? Wir haben so Einzelkämpfer wie Hajo Seppelt, den einen oder anderen noch, aber das Fernsehen, das so viel Manpower hat, beim WDR gibt es die Story, die ist großartig, ja, aber ein Haus mit 5000 Leuten müsste auch in der Lage sein, für alle Bereiche so eine Einheit aufzustellen. Man macht es nicht. Es gibt Klassenunterschiede im Journalismus. Ein freier Autor, der einem Sender eine rechercheintensive Geschichte anbieten will, wird sich dreimal überlegen müssen, ob er die Geschichte wirklich durchzieht. Am Ende kommt dabei vielleicht nichts raus. Und was ist dann? Wenn wir über Recherche und Techniken reden, müssen wir also auch über Voraussetzungen für Recherche reden, über Geld. Geld ist nicht die einzige Voraussetzung. Auch zählt die Zuneigung. Manche Leute lieben sogar den Beruf allzu sehr. Nicht selten leben sie am Leben vorbei. Immer ist die Arbeit so furchtbar wichtig. Dieses Phänomen finden Sie übrigens bei Leitartiklern und bei Investigativleuten sehr häufig. Das ist fürs Leben betrachtet nicht klug und nicht richtig. Man muss bei dieser Tätigkeit eine Art innerer Balance haben. Wenn man alles, was man macht, wichtig nimmt, nimmt man sich selbst sehr wichtig. Die Eitelkeit kann gutem Journalismus, wie aktuelle Beispiele zeigen, sehr im Wege stehen. Aber zurück zum Geld. Das ist schon eine Voraussetzung. Geld für Rechercheure, Geld für Reisekosten, Geld für ein Apparat. Recherche kostet Zeit, kostet Geld. Recherche aus Liebe zum Beruf können sich aus der Runde, die in diesem Saal zusammengekommen ist, vielleicht nur noch Teilzeit arbeitende Redakteure und Redakteurinnen und Freiberufler leisten. Das war für mich jedenfalls das erstaunliche Fazit eines Modellseminars mit dem schönen Namen Watergate in Wuppertal, das die Bundeszentrale für politische Bildung dokumentiert hat. Etliche der Teilzeitjournalisten erklärten, sie würden auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, wenn sie mal tiefer in ein Thema eindringen könnten. Gerade diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sind, haben gesagt, auch das nehme ich noch in Kauf, wenn ich meine Geschichte ordentlich machen kann. Vor diesen Kolleginnen und Kollegen verbeuge ich mich. Auf all die Krisen, also die Werbekrise und die Auflagenkrise, kann man mit unterschiedlichsten Sparmaßnahmen reagieren. Vielen Verlegern sind nur Sparmaßnahmen eingefallen. Redaktionskosten sollten, koste was es wollte, verringert werden. Da gibt es heute die unterschiedlichsten Modelle, Leiharbeit, Neueingruppierung, Outsourcing. Tarifvertragliche Bindungen werden aufgelöst und untertariflicher Lohn wird eingeführt. Die kostengünstigsten Schreiberlinge werden eingesetzt und am Ende treffen alle diese Maßnahmen besonders heftig die doch immer schon kostengünstigen freien Journalisten. Journalisten werden entlassen, Korrespondenten eingespart, Redaktionen werden aufgelöst, Chefredaktionen verwandeln sich in Geschäftsführungen, Geist mutiert in Geistlosigkeit. Man spart, bis die Leser gehen, hat mein Freund und Kollege Herbert Prantl einmal die Lage beschrieben. Es gehe zu wie in einer absonderlichen Version des Rumpelstilzchens. Aus Unverstand wird Gold zu Stroh gesponnen. Bilden aber Journalisten Wirklichkeit ab. Die Dinge, die wir sehen, schrieb Platon in seinem Werk Staat, also die Bestandteile unserer angeblichen Wirklichkeit, seien nur Schatten der Ideen. Wer die Dinge, so wie sie vor unseren Augen liegen, abbildet, wer diese angebliche Wirklichkeit erzählt, der macht folglich nur Schatten vom Schatten. Zum Querdenken möchten wir Sie heute ermuntern. Vielleicht gelingt das durch eine schwierige Frage. Hier sind ja Kolleginnen und Kollegen, die schwierigsten Fragen lösen können. Deshalb stelle ich sie. Wer war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Wir alle haben den Satz schon oft gehört. Er gilt als der Inbegriff einer absurden Frage. Vernünftige Menschen stellen sich diese Frage nicht. Vernünftige Menschen vergeuden nicht die Zeit mit unsinnigen Denkspielen. Wenn vernünftige Menschen diesen Satz einem anderen Menschen vorhalten, wollen sie ihm beweisen, dass er unsinnig und unproduktiv denke. Es gab aber eine Zeit, da wurde die Frage, wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei, sehr ernst genommen. In einem großartigen Zeugnis der europäischen Mystik, der Predigt von dem edlen Menschen, des Meisters Eckhart, der in der schönsten Stadt Deutschlands in Köln lehrte, wird die Frage nicht nur ernst genommen, sondern sogar beantwortet. Ich rezitiere einen Teil der Übersetzung, die heißt: Die Natur macht den Mann aus dem Kind und das Huhn aus dem Ei. Gott aber machte den Mann vor dem Kind und das Huhn vor dem Ei. Ich will Sie wirklich nicht mit europäischer Mystik langweilen, sondern nur darauf hinweisen, dass es zum Querdenken gehören kann, nicht nur die eine Wirklichkeit sehen zu wollen. Das ist im Recherchejournalismus ganz wichtig. Neben sich zu treten und zu sagen, ist das, wie ich an ein Sachverhalt herangehe, richtig gewesen? Bin ich nicht zu einem anderen Ergebnis gelangt? Ganz oft werden Geschichten gequetscht, dass sie noch passten in das Muster, das man angekündigt hat, das man den Kollegen erklärt hat, das man bei der Chefredaktion angemeldet hat, das man auf der Seite 3 bestellt hat. Und es wird versucht, die Geschichte dann so zu beugen, dass sie dem noch entspricht. Das ist nicht richtig. Man muss versuchen, sich der Wirklichkeit wirklich zu nähern. Meist begegnet das Leben Journalisten verschwommen, verschleiert und verzerrt. und Recherche auf den unterschiedlichsten Wegen ist wirklich nur ein Teil des Versuchs, sich Wirklichkeit zu nähern. Die wirklich große Gefahr für den Journalismus geht vom Journalismus aus, von den Medien selbst, von einem Journalismus, der den Journalismus und seine Kernaufgaben verachtet, der Larifari an die Stelle von Haltung setzt. Die Gefahr geht von Verlegern aus, die den Journalisten aus echten oder vermeintlichen Sparzwängen kaputt machen. Sie geht von Medienunternehmen aus, die den Journalismus auf den Altar des Anzeigen- und Werbemarktes legen. Sie geht von Journalisten aus, die ihren Beruf nicht ernst nehmen. Das Netzwerk Recherche beklagt seit langem und zu Recht die Vermischung von Journalismus und PR. Zu beklagen ist auch die Verquickung von Journalismus und Wirtschaft. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, war sie keine Katastrophe, sie war von Menschen gemacht. Und es hat Menschen gegeben, die es nicht gesehen haben, die es aber durch ihre Profession hätten ahnen können, nämlich Journalisten. Die Tatsache, dass sich immer mehr Journalisten zu Büchsenspannern und Handlangern von Lobbyisten machen, ist eine Pest. Die Frage ist, gilt die Pressefreiheit auch dann in diesem Lande, wenn kritisch über Aldi, Lidl und Schlecker berichtet wird? Wir haben Erfahrung gemacht. Es gibt Magazine, die leisten sich das. Der Stern gehört dazu, der Spiegel gehört dazu, die Süddeutsche auch. Aber es gibt viele Regionalzeitungen, bei denen es heftige Auseinandersetzungen gegeben hat, weil Redakteure mit Geschichten kamen, in denen Aldi, Lidl oder Schlecker nicht so dolle aussah. Wo die Schere im Kopf funktionierte, weil die Furcht da war, dass man Auflage verlieren würde durch Abbestellungen, aber schlimmer noch, dass die Anzeigen nicht mehr kämen. Ich kann nur sagen, Aldi marschiert ohnehin eigene Wege. Derjenige, der geglaubt hat, er könne sich da festhalten, festklammern, hat den Beruf aufgegeben. Gute Recherche, das muss man immer wieder betonen, setzt Haltung voraus. Und es darf nie um Gesinnungsjournalismus gehen, sondern immer ums Handwerk. Es gab mal, das erzählen die Alten, einen wunderbaren Verleger. Das war ein Verleger, der saß in Offenbach. Und zu dem kam eines Tages ein großer Kinobesitzer und sagte, du hast da einen jungen Mann, der verreist alle Filme, die bei mir gespielt werden. Du kriegst von mir keine Anzeigen mehr. Und nach ein paar Wochen war das Kino halb leer. Und dann kam eines Tages dieser Kinobesitzer wieder und sagte, na gut, ich bin jetzt wieder so weit, ich gebe Anzeigen. Und daraufhin soll der wunderbare alte Verleger gesagt haben, ich bin aber noch nicht so weit. Es ist nicht leicht, solche Leute zu finden. Der Hamburger Journalist Michael Jörgs, Ihnen bekannt, verwendet in solchen Zusammenhängen gern das Bild von den Flanellmännchen. Von den grauen Flanellmännchen, die durch dieses Land geistern. Und wenn man sie sieht, sehnt man sie nach dem alten Verleger zurück, der vermutlich auch schwierig war. Er hätte allerdings an dieser Tagung Gefallen gefunden. Zurück zum Journalismus. Journalisten sollen unabhängig und nur der Wahrheit und Wahrhaftigkeit verpflichtet sein. Das ist eine der wesentlichen Grundlagen für Recherche. Aber manches, was wir tun, hat nichts mit Wahrhaftigkeit, nichts mit Wahrheit und zu wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn wir über Recherche reden, müssen wir auch das Rennen um die Nachricht, um irgendeine Nachricht sprechen. Es gibt einen Wettbewerb um Schlagzeilen und vorgeblich atemraubende Enthüllungen. Neulich gelesen, dass der Chef des Handelsblattes die Leute zu einem exklusiven Abendessen einlädt, wenn sie eine Exklusivgeschichte haben. Ich habe gedacht, was ist der verrückt? Kein Mensch überprüft, ob diese Exklusivgeschichten exklusiv sind. Das macht so ein Blatt wie Mediatenor, die können das gar nicht. Kein Blatt kann feststellen, ob die recycelt sind. Niemand prüft auch, ob sie richtig oder falsch sind. Hauptsache exklusiv. Hauptsache, du wirst irgendwie erwähnt. Es gibt Redaktionen, da basteln Leute an Geschichten. Bevor sie die Geschichten basteln, setzen sie schon mal eine Exklusivgeschichte ab, damit nicht ein anderer den Punkt bekommt. Das ist verrückt. Angestrebt wird das frühzeitige Besetzen von Themen, das Anzetteln von Aufregungskommunikation, die hierfür sorgt, dass das eigene Blatt, der eigene Sender von anderen Blättern, von anderen Sendern erwähnt wird. Die Kolportage ersetzt die Reportage und Exklusivitis und Sensationshascherei prägen das Tagesgeschäft, hat Johannes Rau mal gesagt. Man kann auch mit wenig auffallen. Der wirtschaftliche Druck, unter dem die Verlage heute stehen, hat viele Folgen. Ich will Ihnen die Entwicklung anhand von zwei exotischen Beispielen erläutern. Beispiel 1. Im kalifornischen Pasadena gibt es einen ebenso sparsamen wie erfindungsreichen Verleger. Weil die Sitzungen des Stadtrats von Pasadena im Internet direkt übertragen werden, schickt er nicht einen Mitarbeiter ins Rathaus, denn er hat keine Mitarbeiter mehr. Er beauftragt einen Journalisten in Indien, über die Sitzungen zu berichten. Der sieht sich die Sitzungen im Internet an und schreibt sie auf. Das ist preisgünstiger, als es der kostengünstigste Journalist in Kalifornien sein könnte. Beispiel 2. Baseball ist, wie Sie vielleicht wissen, ein Spiel mit viel Statistik. Neulich kam ein Tüftler auf die Idee, mit den Statistiken einen Computer zu speisen, der dann einen Spielbericht fertigte. Der Tüftler mit dem Computer ließ unabhängig davon Spielberichte von richtigen Journalisten schreiben und präsentierte die Arbeit einer Jury. Die konnte nicht herausfinden, welcher Text vom Computer stammte und welcher Text Werkstück eines Journalisten war. Was sagt dieses Beispiel? Dieses Beispiel sagt, wenn wir die Computer und alles andere überstehen wollen, müssen wir Dinge abliefern, die ein Computer nicht machen kann. Wir müssen anders schreiben, anders sortieren. Wir müssen strukturelle Zusammenhänge zeigen, die man nicht so einfach findet. Das ist auch eine der Aufgaben des investigativen Journalismus und keine, die WikiLeaks erledigen wird. Der wirtschaftliche Druck, unter dem Journalismus heute steht, hat exotische und weniger exotische Folgen. Eine der wichtigsten besteht in einer beträchtlichen Beschleunigung der Arbeit. Immer mehr werden Journalisten dazu gebracht, mehr zu leisten, zumindest in der Theorie. Wenn mich junge Leute fragen, wie sie mal investigativ zu Werke gehen könnten, dann frage ich sie nach den Bedingungen ihrer Arbeit. Wenn einer am Tag eine Seite machen muss oder zwei, soll ich dem großartig vortragen, wie es mit der Zwiebelmethode bei der Recherche ist? Soll ich ihm erklären, wie man die Zwiebel schälen und sich dann langsam dem Innersten nähern muss? Soll ich ihm raten, sich erstmal eine Dissertation zu dem Thema zu beschaffen, nochmal mit 15 Quellen zu reden und dann abzuwägen, ob der Stoff überhaupt taugt? Der lacht mich doch aus. Und er lacht mich zu Recht aus. Ich kann diesem jungen Menschen vielleicht den Ratschlag geben, trau dich einmal im Jahr, eine wirklich gute Geschichte zu versuchen, die viel Recherche braucht, eine, an der du hängst, die du verfolgst, bei der du dich nicht von den Zynikern in diesem Beruf, und da gibt's in meiner Altersklasse ganz viele, nicht von den Zynikern in diesem Beruf abschrecken lässt. Also ein bisschen, Wort, da geht im Wuppertal. Nicht selten, das kann passieren, geraten Quantität und Qualität der Arbeit in Widerspruch zueinander. Manchmal ist der Widerspruch zu ertragen, manchmal auch nicht. Der Alltag bei vielen Regionalblättern ist, dass da einer an einem der vielen Newsdesks sitzt und als Dienstredakteur die Region verwaltet, in der er eigentlich viele Leute kennt, aber er kommt nicht mehr raus. Wenn er ganz großes Pech hat, muss er am Newsdesk einen Lokalteil zusammenbauen, bei dem er die Region gar nicht kennt. Dabei kommt es dann gelegentlich zur Verwechslung von Bildern, was die Leute schon irritieren kann, wenn die Zeitung nicht mehr weiß, wo der Busbahnhof steht und wo das Schloss ist. Wenn die kundigsten Leute, die für lokale Recherchen gebraucht werden, zu Schichtarbeitern werden und dabei noch über ihnen fremde Gegenden das zugelieferte Material zusammenschustern müssen, läuft etwas fürchterlich schief. Es läuft vieles schief in diesem Bereich. Die Gefahr der Newsdesk ist der fabrikmäßig produzierte Journalismus. Die Newsdesk können auch eine Chance sein. Wenn mehrere Zeitungen an einem Ort produziert werden, sind die Informationsflüsse und die Kommunikation transparenter. Neuerdings gibt es auch den Videojournalismus. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer eine eigenständige journalistische Form werden kann. Dazu ist er oft zu flüchtig. Vom User-Generated Content darf man sich auch nicht das allselige Heil versprechen. Hinter der Parole verbarg sich einst die Hoffnung, aus dem Heer der Nichtjournalisten erwüchse eine neue Informiertheit. Aber wenn man sich den Guardian anguckt, klappt das manchmal. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Wir waren nicht bei WikiLeaks, bei denen die bedacht wurden, hatten aber dann, wie andere Blätter auch, mit den guten Plug-Leuten zusammengearbeitet. Die erste Geschichte, die kam aus Bremen von einem Professor über Gutenberg. die war in der Zeitung, dann folgten andere, dann taten sich plötzlich Leute zusammen, das, was man heute Schwarmintelligenz nennt. Leute in unterschiedlichen Hochschulen und durchforsteten diese Arbeit. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil sie in kürzester Zeit herausfanden, dass etwa 90% dieser Arbeit aus Plagiaten bestand. Eine Redaktion hätte das nie geschafft, jedenfalls nie in dieser Zeit. Die arbeiteten Tag und Nacht, das ging, weil in Amerika Leute das fortsetzten, wenn die in Europa schliefen. Und warum war das wichtig? Das ist wichtig, das hat was mit dem Publikum zu tun. Das Publikum ermüdet sehr rasch. Das Publikum ist nicht nur vorurteilsstark, sondern das Publikum möchte nicht allzu lange mit Geschichten belästigt werden. Wenn du eine Skandalgeschichte hast und hast sie rausgebracht, sagt das Publikum Bravo. Dann bringst du sie nochmal und sagst, ja, ja. Und beim dritten Mal, wenn du eine Schraube weiterdrehen musst, sagt das Publikum nicht schon wieder. Lass mich doch bitte in Ruhe damit. Und die guten Plagg-Leute setzten alle Zeitungen in die Lage, sehr rasch eine Hypothese und das Ergebnis präsentieren zu können. Ich glaube, das hat auch der Guardian mit Beispielen gezeigt, dass man auf diesem Weg, wenn es uns wirklich gelingt, Leute zusammenzubringen, die etwas von Themen zu verstehen, dass man da die Intelligenz des Netzes, der Netzgemeinde, ganz anders einbringen kann. Wie ist es mit dem Internet? Mein Orchideenressort arbeitet immer für die Online-Redaktion mit. Wir fühlen uns dadurch nicht belastet, sondern entlastet. Wir fühlen uns entlastet, weil es für uns Möglichkeiten gibt, auf diesem Wege auch mit Informationen die Informanten zu werben, die möglicherweise diesen Weg gehen. Also wir haben so einen Trüffelmenschen in diesem Orchideenressort, der heißt Klaus Ott, ein Mensch, der seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich arbeitet, der liebt es, morgens um 5 den ersten Bericht fürs Internet zu machen und dann zu gucken, was passiert. Heißt, man kann es auch als Handwerksmittel einsetzen. Wir stellen Stücke ins Internet, die wir nicht in der Zeitung veröffentlichen könnten. Wir reagieren schneller im Internet. Wenn Zeitungshäuser klug sind, dann machen sie das Internet auch zu einem Appetizer für die Zeitung. Da weckt der Internetjournalismus den Appetit auf mehr. Aber dann muss der Appetizer auch Qualität haben. Es wird viel davon geredet, dass Zeitungen und Internet sich ergänzen. Ich bin überzeugt, dass das stimmt. Aber auch nur dann, wenn jedes Medium seine spezifischen Stärken kennt und nutzt. Die Stärke des Internets ist die Gemeinde, ist die Rasanz und die unmittelbare Kommunikation mit dem Leser. Die Stärken der Zeitung sind heute immer noch Reflexion und Tiefenschärfe. Für den Journalismus gilt, Autorität kommt von Autor und Qualität kommt von Qual. Qualität kommt von Qual, der Satz steht über dem Eingang der Henry-Nannen-Schule, deren Gast wir sein dürfen. Dieser Satz gilt nicht nur für Journalistenschüler, er meint nicht, dass man seine Leser mit dummem, oberflächlichem Journalismus quälen soll. Dieser Satz verlangt von Journalisten, dass sie sich quälen, das Beste zu leisten und verlangt von Verlegern, dass sie die Journalisten in die Lage versetzen, das Beste leisten zu können. Ob Recherche dabei mehr Handwerk, wie ich meine, oder mehr Kunst ist, wie andere meinen, kann jeder selbst beurteilen. Notwendig ist mehr Recherche allemal. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und wünsche dieser Handwerksveranstaltung viel Tiefgang. Vielen Dank.
Radio 1.